Seit Wochen heißt es Abstand halten, Kontakte minimieren, was für die meisten von uns schon irgendwie nicht ganz einfach ist, aber dann doch machbar, scheint mit Blick auf Sammelunterkünfte von geflüchteten Menschen schlicht überhaupt nicht möglich zu sein. Darüber, aber auch über andere flüchtlingspolitische Themen sprechen wir jetzt mit Martin Arnold vom Thüringer Flüchtlingsrat. Guten Morgen, Martin.
Hallo, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Marie.
Ist mein Gedankengang richtig, beziehungsweise wie viele Geflüchtete in Thüringen leben überhaupt derzeit in Sammelunterkünften?
Ja, es sind etwas über 50%. Also wir gehen von knapp 5.000 Menschen aus, die das in Thüringen momentan betrifft.
Und wenn ich mir quasi das vorstelle, dass in Sammelunterkünften Menschen gesammelt werden, dann haben die definitiv nicht so viel Platz, um irgendwie Abstand zu halten. Wie gestaltet sich denn die Situation da vor Ort mit Blick eben auf die Abstandsregelung und Hygieneschutzmaßnahmen, die wir jetzt überall irgendwie seit Corona eingebracht haben sollen?
Ja, generell hast du schon ganz richtig gesagt, die Leute sind zwangsweise dort untergebracht. Es gibt in Thüringen auch verschiedene Verordnungen, die die Unterbringung genau regeln. Im Regelfall stehen 6 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. In vielen Sammelunterkünften gibt es Mehrbettzimmer. Das heißt, man hat auch sozusagen Schlafnachbarn und Schlafnachbarinnen, die man sich im Zweifelsfall nicht selber aussuchen kann. Und hinzu kommen noch gemeinschaftlich genutzte Räume, wie zum Beispiel Sanitäranlagen, Küchen und so weiter. Und wir hatten Anfang April eine Umfrage gemacht in die Landkreise, haben uns da an Verantwortliche, aber auch an UnterstützerInnen gewandt, um herauszufinden, wie ist die Situation dort. Jetzt muss man vorweg sagen, Thüringen hat den Vorteil, dass die Sammelunterkünfte nicht voll sind momentan. Ganz einfach, weil relativ wenige Geflüchtete den Weg nach Deutschland bzw. Thüringen finden konnten durch die geschlossenen Außengrenzen und die Situation in Griechenland. Dennoch gab es aber viele Unterkünfte und viele Landkreise, die nicht entzerrt haben. Das heißt, die Menschen haben nach wie vor auf diesem beengten Raum miteinander leben müssen. Und da, wo entzerrt wurde, also wo die Menschen dann quasi auf die Zimmer, die zur Verfügung standen, aufgeteilt wurden, bestand aber nach wie vor ja das Problem Sanitäranlagen, Küchen etc., die gemeinschaftlich genutzt werden müssen. Die Stadt Weimar hatte da noch eine für unsere Begriffe eher perfide Idee. Sie haben dann tatsächlich mit Markierungen auf dem Boden verschiedene Bereiche zugeordnet, wo man sie aufhalten darf, und man durfte auch nur noch einzeln die Küche betreten. Das ist natürlich in Sammelunterkünften, wo Familien leben, auf engstem Raum, ein Zustand, der nicht haltbar ist. Also Abstand halten ist da schlichtweg nicht möglich. Das ist unrealistisch. Einige Landkreise haben reagiert und haben geschaut, wer ist denn besonders betroffen? Was sind denn die Risikogruppen, die bei uns in den Flüchtlingsheimen wohnen, und haben dann reagiert? Allerdings die allermeisten Landkreise nicht. Wir können also in Thüringen wirklich feststellen, wir haben es hier auch mit einem Flickenteppich zu tun, und es gibt keine Garantie für Geflüchtete, hier nach einem durchgreifenden Konzept vor Corona geschützt zu werden. Und das Ergebnis sehen wir, dass wir mittlerweile Quarantänen haben in verschiedenen Städten, in Greiz, in Sonneberg, in Eisenach. Und interessanterweise gerade Sonneberg und Greiz, das sind ja auch die Landkreise, die als Hotspots bekannt sind. Uns wurde berichtet, dass in Greiz auch im Vorfeld die Unterkünfte nicht ausgedünnt wurden und eigentlich auch keine sehenswerten Vorkommnisse getroffen wurden. Jetzt sind die Menschen dort in Quarantäne. Da vielleicht noch ein letzter Satz. Das ist gerade in Sammelunterkünften natürlich die Hölle, weil der ohnehin schon fremdbestimmte Alltag, da kommen jetzt noch Versorgungsprobleme hinzu. Man kann sich also selber nicht mehr mit Nahrungsmitteln versorgen, sondern wird geliefert. Und der enge Raum bleibt. Und da über 2 Wochen in diesem Zwangskontext miteinander in Quarantäne zu sein, ist natürlich eine große soziale Belastung.
Du hast schon gesagt, das Entzerren, das bisschen Auflockerung der räumlichen Nähe hat nicht überall gut funktioniert. Ich erinnere mich dunkel, dass im März zu Beginn der Krise veranlasst wurde, vor allem die Situation in Suhl in der Erstaufnahmeeinrichtung zu verbessern und Außenstellen einzurichten. Ich glaube, auch nach Erfurt sind dann Geflüchtete gekommen. Inwiefern ist das passiert und ist das jetzt noch so?
Ja, das ist noch so. Es gibt in Erfurt immer noch eine Übergangslösung, eine Jugendherberge, die genutzt wird vom Thüringer Landesverwaltungsamt für die Erstaufnahme. Ich möchte an der Stelle die Chance mal nutzen, den Zuhörenden zu erklären, was das bedeutet. Geflüchtete, die in Thüringen ankommen, werden registriert. Das Asylverfahren wird eröffnet und es finden auch ohne Corona medizinische Untersuchungen und auch Impfungen statt. Das alles passiert innerhalb der ersten Wochen des Aufenthaltes und das immer in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Das ist in nahezu jedem Bundesland so. Und in Thüringen haben wir in Suhl eine Erstaufnahmeeinrichtung, die für 1000 Menschen ausgelegt ist. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt im März eine Belegung von nicht mal 400. Und dennoch war die Erstaufnahme völlig überfordert. Und jetzt wurden Außenstellen eingerichtet. Unter anderem wurde auch in Eisenberg die ehemalige Erstaufnahmeeinrichtung, die damals wegen baulichen Mängeln und wirklich desolaten Zuständen geschlossen wurde, wieder hochgefahren. Wir gehen also davon aus, dass zumindest Suhl und Eisenberg mittelfristig erstmal bleiben. In Suhl befinden sich momentan schätzungsweise 200 Personen in der großen Unterkunft. Dennoch ist das Landesverwaltungsamt offensichtlich nicht in der Lage, die Menschen adäquat zu versorgen. Deswegen wird dort momentan für Räumungsarbeiten, genauso auch wie für Essensausgabe, also tägliche Dinge dort, die Bundeswehr eingesetzt. Für uns ist das natürlich nur schwer nachvollziehbar bei der geringen Auslastung momentan.
Wenn du jetzt gerade sagst, Martin, dass die Bundeswehr da eingesetzt wird und auch eben bei der Quarantäne schnippte das bei mir so auf, das sind ja auch Menschen, die ja auch traumatisierende Erlebnisse und Erfahrungen gemacht haben, wo gerade Eingriffe in die Privatsphäre, Menschen in Uniform irgendwie ja auch wahrscheinlich nochmal eine andere Wirkung auf die Leute haben. Wie wirkt sich denn so eine Situation dann auch auf die Psyche der Bewohnerinnen und Bewohner aus?
Ja, das hat man in Suhl ja gut erleben können oder verfolgen können in den Medien, was nur dazu nicht erzählt wurde, wie desolat die Umstände dort eben tatsächlich waren. Wir hatten in Suhl mehrere Quarantänen. Die erste Quarantäne, das war nicht wegen Corona, sondern ich weiß gar nicht mehr wegen was. Und infolgedessen gab es Menschen, die an nicht eben regulär nach 4 Wochen verteilt wurden, sondern sehr, sehr lange in Suhl bleiben mussten. Dazu kommt die Quarantänesituation, dann gab es Versorgungsprobleme. Also wir haben von Ehrenamtlichen gehört, die zum Beispiel nach Suhl gefahren sind und haben Babysachen, Windeln und Hygieneartikel vorbeigebracht. Auch da war offensichtlich zeitweise das Landesverwaltungsamt, so kann ich nur daraus schließen, nicht in der Lage, die basalsten Dinge dorthin zu liefern und die Menschen zu versorgen. Das hat die Situation dort enorm angeheizt. Und infolgedessen kommt es zu sozialen Konflikten. Schade ist dann eben, wenn medial die Debatte dann danach schreit, wie hoch müssen die Zäune in Suhl sein oder wie viel Videoüberwachung braucht es, damit die Leute sich dort benehmen. Es wird völlig außer Acht gelassen, was dort für eine soziale Situation herrscht in dieser Unterkunft. Und wenn Menschen auf engstem Raum leben und das so eskaliert, dann ist es meistens auch fast immer ein strukturelles Problem. Das sind nicht immer nur die Häufung von einzelnen Spinnern. Und diese Kritik, die hat sich die Regierung, aber auch das Landesverwaltungsamt bisher nicht angenommen. Und da werden wir im Nachgang mit Sicherheit als Flüchtlingsrat dafür sorgen, dass man sich dieser Kritik auch annimmt. Und wir werden auch genau hinschauen, wie es weitergeht mit Suhl nach über 5 Jahren und diversen Konzepten, die entwickelt wurden. Funktioniert diese Erstaufnahmeeinrichtung in Thüringen offensichtlich immer noch nicht rund.
Dass Sammelunterkünfte generell, also auch unabhängig von Corona, nicht vielleicht die beste Lösung sind, darauf weist ihr und auch andere Initiativen schon lange hin und ihr fordert seit Jahren, dezentrale Unterbringungen stärker für Geflüchtete anzubieten. Ist diese Debatte jetzt in der Krisenzeit nochmal aufgenommen worden? Also es wäre doch eigentlich jetzt genau der Moment, da zu sagen, okay, jetzt müssen wir hier wegen der Entzerrung, der räumlichen Trennung irgendwie auf dezentrale Unterbringungen abbiegen?
Ja, wir hatten auch gehofft, dass zumindest Corona da zum Umdenken führt. Es gibt aber darüber hinaus natürlich viele gute Argumente für die dezentrale Unterbringung. Man kann damit auch einen gewissen Wohnungsleerstand in Thüringen wieder auf Vordermann bringen, den es durchaus gibt. Momentan wird darüber gesprochen. In Thüringen gab es die letzten Jahre auch ein Förderprogramm für die Schaffung dezentraler Unterbringungsplätze. Das ist für Städte und Kommunen durchaus interessant. Man kann ja auch Sozialwohnungen damit sozusagen fördern. In Erfurt wurden Wohnungen geschaffen, die nicht nur für Geflüchtete genutzt werden. Es ist momentan ein Gesetz in Thüringen in Planung, was den Haushalt des kommenden Jahres auch nochmal definieren soll. Und da wird es für die Kommunen und Landkreise besondere Förderungen geben, um die Folgeschäden von Corona abwenden zu können. Und ein Aspekt wird natürlich in diesem Haushalt auch die Geflüchteten betreffen. Und wir hoffen, dass Geld eingestellt wird, damit eben nicht die ohnehin schon schlechten und miserablen Unterkünfte, die es teilweise gibt, sozusagen zementiert werden für die nächsten Jahre, sondern dass man diese Forderungen, also diese finanziellen Möglichkeiten, die dort geschaffen werden, auch an die dezentrale Unterbringung koppelt und damit ein Anreizsystem schafft, die Menschen normal in Wohnungen unterzubringen.
Bevor wir gleich vielleicht nochmal zurückkommen auf Landespolitik, aber vielleicht auch einen kurzen Schwenk zur Bundespolitik machen, nochmal zurück zu den Menschen an sich. Also so, das eine ist die Unterbringung, die räumliche Enge, Quarantäne, Bundeswehr oder andere Maßnahmen, die plötzlich da noch greifen und vielleicht schwierig sind. Aber welche anderen Folgen hat denn so eine Pandemie und die ergriffenen Maßnahmen noch auf geflüchtete Menschen in Thüringen? Ich denke so an erstmal keinen Zugang mehr zu Beratungsstellen und sowas, oder? Was habt ihr da gehört?
Genau, das ist das Riesenproblem. Also wir stehen natürlich mit unterstützenden Personen, auch Verantwortlichen im regen Austausch und haben da jetzt auch bei einem Treffen gestern schon raushören können, wo die Probleme gerade liegen. Das eine sind natürlich die Quarantänen, die in einigen Landkreisen gerade stattfinden, die informellen Probleme, die es gab, also sprich Geflüchtete wurden da nicht überall gut informiert über die Situation, über Quarantäne, was mit ihnen dort gemacht wird. Das hat sich wohl mittlerweile etwas gebessert. Ein großes Problem ist, dass die Beratungsstellen nicht angelaufen werden können und es ist für Nicht-MuttersprachlerInnen natürlich ein großes Problem, das alles per Mail oder Handy zu machen, insofern denn überhaupt ein Internetanschluss da ist. In den meisten Gemeinschaftsunterkünften ist das schlichtweg nicht der Fall. Da ist also die Hürde zur Beratung momentan sehr hoch. Und das nächste ist natürlich die psychosoziale Belastung in den Unterkünften. Und da haben wir vor allen Dingen auch gehört, dass dadurch, dass die Schulbetreuung oder auch Kita- und Hortbetreuung nicht gegeben ist, die Kinder dort natürlich völlig ins Leere laufen. Ganz einfach, weil keine Computer zur Verfügung stehen, kein Internet zur Verfügung steht und somit auch überhaupt gar keine Hausaufgaben oder schulische Bildung stattfinden kann in vielen Unterkünften. Das ist ein großes Problem. Das ist eine große Benachteiligung von geflüchteten Kindern hier in Thüringen. Wir hoffen auch da, dass die digitale Bildung in Thüringen auch dazu führen wird, dass solche Geräte ausleihbar sind, damit überhaupt eine Beschulung möglich ist. Und darüber hinaus vielleicht noch ein großer Punkt. Es gibt viele Geflüchtete in Thüringen, die ihre Kernfamilie seit Jahren zusammenziehen wollen, zum Beispiel auch minderjährige geflüchtete Kinder, die auf ihre Eltern warten. Da sind Visa erteilt worden, die momentan nicht vollzogen werden können und diese Visa verfallen momentan. Da gibt es immer noch keine Regelung von der Bundesregierung. Das bedeutet im Zweifelsfall, dass Kinder, aber auch Eltern auf ihre Kinder jetzt für ungewisse Zeit noch warten müssen, bis sie sich wiedersehen können. Das ist ein Riesenproblem und auch eine Auswirkung, die dann direkt in Thüringen auch spürbar ist.
Was die Probleme von Einreise angeht, bringt mich vielleicht gut zur nächsten Frage und doch nochmal den Blick aus Thüringen, aus Deutschland hinaus, beziehungsweise Bezug nehmt auf ein Gespräch, was wir am Montag mit Aktiven der Seebrücke hatten und die Menschen, die in Griechenland auf den Inseln in den Flüchtlingslagern sitzen. Die Seebrücke, aber auch ihr und andere Initiativen fordern ja gerade, Menschen aus diesen Lagern nach Deutschland, nach Europa zu holen, weil eben ein Corona-Ausbruch dort jetzt überhaupt nicht kontrollierbar wäre, mal von der generell schlechten Situation abgesehen. Was würdest du sagen? Bewegt sich da irgendwas oder wird es bei diesen 47 Menschen bleiben, die mittlerweile in Deutschland angekommen sind?
Also ich hoffe nicht. Das wäre auch eine Blamage an Europa, weil selbst Luxemburg mehr Personen mittlerweile aufgenommen hat. Frankreich hat sich bereit erklärt. Also es ist bei weitem nicht nur Deutschland oder aus Deutschland, wo die Signale kommen, Menschen aufzunehmen. Ich sehe nur, dass hier so eine Scheindebatte geführt wird, dass man versucht, die Menschenrechtsorganisationen zu beruhigen, indem man darüber redet. Wir reden schon seit Jahren über diese Lager in Griechenland. Die sind gnadenlos überfüllt, da verbreiten sich Krankheiten aus. Die Menschen sind völlig perspektivlos. Einige haben nicht mal ein Obdach. Also sie bekommen Zelte in die Hand oder planen und müssen sich selber auf den Inseln Orte suchen, wo sie sich eine Bleibe bauen können. Das ist ein untragbarer Zustand für die Menschen, aber eben auch für die griechische Politik, die dort alleine gelassen wird. Wir können nur hoffen, dass da was in Bewegung kommt. Wir haben gehört, dass es ein Thema bei der Innenministerkonferenz, die kommenden Tage in Erfurt bzw. in Thüringen sein wird. Und wir hoffen, dass die Länder, vor allen Dingen NRW, Berlin, aber auch Thüringen, Schleswig-Holstein, dort auch nochmal Druck ausüben und wir da ein humanitäres Aufnahmeprogramm bekommen. Ganz allein als Bundesland wird man wohl schlechte Chancen haben, da ein Aufnahmeprogramm zu machen, weil es eben ganz einfach die Frage ist, wie solidarisch teilt man sich die Kosten und wie organisiert man überhaupt diese Aufnahme, auch rechtlich gesehen sozusagen. Das ist schon gut, wenn wir uns da einigen können über Bundesländergrenzen hinaus. Ich hoffe, dass die Bilder und Berichte, die täglich aus Griechenland kommen, genug Druck ausüben auf die Verantwortlichen, hier auch endlich zu handeln und die Menschen dort nicht zugrunde gehen zu lassen in diesen Elendslagern.
Die Aufnahme von Geflüchteten, unter anderem eben von diesen Elendslagern auf den griechischen Inseln, ist ja nur ein Punkt, der auf Landesebene bezüglich von Migrations- und Flüchtlingspolitik diskutiert werden kann. Ihr als Flüchtlingsrat habt ja auch im Vorfeld der Wahlen und beobachtet ja auch immer die derzeitigen politischen Entscheidungen, und auch im Koalitionsvertrag zum Beispiel von Rot-Rot-Grün gibt es ja einige Bemühungen und Bestrebungen, die Situation von Geflüchteten hier in Thüringen zu verbessern. Wie laufen denn abseits der Aufnahme von Geflüchteten andere politische Debatten und Entscheidungen aus eurer Sicht derzeit ab auf Landesebene?
Ja, sehr sperrig, muss man sagen. Klar, wir haben momentan eine besondere Situation durch Corona. Deswegen sind natürlich auch Landesverwaltungsamt oder andere wichtige Instanzen nur bedingt handlungsfähig. Wir sehen aber momentan eigentlich eine katastrophale Erstaufnahmesituation. Also da hat sich nichts bewegt. Wir haben in Thüringen auch ein Integrationskonzept, wo zum Beispiel die zentrale Unterbringung erwähnt wird, genauso wie im Koalitionsvertrag. Da haben wir bis jetzt auch noch kein Konzept gesehen, wie denn Anreize für die Kommunen und Städte geschaffen werden soll, dass Wohnungsraum geschaffen wird. Wir müssen abwarten. Die politischen Signale an den Bund, das sind die richtigen, zu sagen, wir als kleines Land in Thüringen wollen trotzdem unsere Verantwortung übernehmen und sorgen natürlich dann auch für den notwendigen Druck zu den großen Ländern hin. Innerhalb von Thüringen sind da noch dicke Bretter zu bohren. Man muss aber auch dazu sagen, dass Flüchtlingsaufnahme eben auch nicht nur eine rein politische oder administrative Angelegenheit ist. Eine Regierung kann da so schnell auch gar nicht alles anders machen, sondern in Thüringen steckt hinter der Aufnahme und Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten auch ein großer Verwaltungsapparat, vor allen Dingen das Thüringer Landesverwaltungsamt, dann noch die kompletten Kommunen, kreisfreien Städte und Landkreise, die gehören mitgenommen und auch überzeugt. Und da gibt es auch Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen, die man nicht überzeugen kann. Da muss man wahrscheinlich einfach abwarten, dass sie ihre Verantwortung abgeben. So zynisch das klingt, muss man es klar definieren. Es gibt Landkreise in Thüringen, die sperren sich gegen das Thema komplett und sind so rückwärtsgewandt in diesen Debatten. Da muss man einfach schauen, dass sich politisch dort irgendwann mal was ändert.
Das eine ist, politischen Druck aufzubauen, politisch zu arbeiten, Menschen vielleicht zu bewegen, andere Gedankengänge anzustoßen. Das andere ist die Unterstützung von geflüchteten Menschen in Thüringen in dem Fall. Du hast es vorhin schon gesagt, gestern fand das Initiativentreffen statt, das 11. nunmehr aber das 1. nicht in echt, sondern digital. Wenn ich es richtig verstehe, ist das ja auch eine Art Austausch zwischen Initiativen, die sich im weitesten für Geflüchtete einsetzen. Wie hat das denn funktioniert digital und unter welchen Bedingungen ist denn überhaupt gerade die Arbeit dieser Initiativen möglich?
Ja, wir haben gestern festgestellt, sie kämpfen mit den gleichen Problemen, die wir als Organisation auch, nämlich wie trifft man sich denn überhaupt digital? Da gibt es nun verschiedene Softwaremöglichkeiten, die wir nun alle ausprobiert haben und haben Wege gefunden. Das größte Problem ist, glaube ich, dass Begegnung momentan nicht möglich ist. Das heißt, alle Angebote von niedrigschwelliger Beratung bis hin zu Begegnungscafés finden gerade nicht statt. Das ist ein großes Problem. Auf der anderen Seite merken wir natürlich trotzdem, dass der Druck zur Beratung, also der Beratungsbedarf, so enorm ist, weil es tatsächlich immer wieder krude Behördenentscheidungen gibt und so weiter, dass dann eben relativ viel per Mail, WhatsApp oder Telefon passiert. Was aber eben wirklich sehr schade ist und viele auch sehr traurig stimmt, ist, dass die direkte Begegnung sehr eingeschränkt möglich ist. Aber auch da haben wir gestern drüber gesprochen, was können Konzepte sein, das zu überwinden. Darüber hinaus können Konzepte natürlich nur eine kleine Brücke darstellen. Wir hoffen alle, dass Lockerungen dazu führen, auch wieder eine normale Begegnungsarbeit und Integrationsarbeit machen zu können. Und das ist, beschäftigt die Initiativen am meisten, wobei ich dennoch sehr überrascht war, wie aktiv viele sind und wie schnell die Leute dort auch reagiert haben und haben Online-Formate aus dem Boden gestampft, haben Videos gedreht, indem sie ihre Arbeit vorstellen, ihre Forderungen formulieren. Das ist schon eine tolle Nummer.